Manchmal scheinen entscheidende geistliche Wendepunkte wie Zufälle zu sein. Zwei Menschen treffen sich am Straßenrand, ein Bibeltext ist gerade aufgeschlagen, ein Herz ist offen, und doch steht hinter allem eine unsichtbare Führung. Die Begegnung zwischen Philippus und dem äthiopischen Kämmerer ist ein solches Bild. Ein gottsuchender Mann aus fernen Ländern liest den Propheten Jesaja, ein vom Geist geführter Evangelist läuft neben seinem Wagen her, und mitten in der Wüste bricht Gottes Heilsgeschichte zu den Nationen auf. In dieser unscheinbaren Szene wird sichtbar, wie der dreieine Gott sein Evangelium ausbreitet, wie er Schrift, Geist und Taufe zusammenführt und wie daraus Menschen in das neue Leben und in den Leib Christi hineingebracht werden. Das Evangelium mit den besten Schriftstellen verkündigen. Auf dem einsamen Weg nach Gaza treffen drei Dinge zusammen, die menschlich nicht planbar sind: ein suchendes Herz, eine geöffnete Schriftrolle und ein von Gott gesandter Zeuge. Der äthiopische Kämmerer liest laut aus dem Propheten Jesaja, ohne zu verstehen, wen er vor sich hat. Die Stelle, die er spricht, ist das leidende Lamm Gottes, die Stelle der Schrift aber, die er las, war diese: er wurde wie ein Schaf zur Schlachtung geführt, und wie ein Lamm stumm ist vor seinem Scherer, so tut er seinen Mund nicht auf. In diesen wenigen Worten liegt die ganze Schwere und Sanftmut des Kreuzes, Christus, der sich ohne Widerstand der Schlachtung ausliefert, statt seine Unschuld zu verteidigen, der Gerechte, der schweigt, damit Schuldige ein Wort des Freispruchs hören können. Der Geist Gottes legt diesem Mann nicht irgendeinen Abschnitt vor, sondern genau jenen, in dem der stellvertretende Leidende vor Augen tritt, der unser Gericht auf sich nimmt und unsere Ferne von Gott trägt. Es war eine so souveräne Fügung, dass der Äthiopier gerade aus Jesaja 53 las, die Stelle der Schrift aber, die er las, war diese: er wurde wie ein Schaf zur Schlachtung geführt, und wie ein Lamm stumm ist vor seinem Scherer, so tut er seinen Mund nicht auf. Dieser Vers, ein Zitat aus Jesaja 53,7, bezieht sich auf Christus, den Erlöser. Es muss die souveräne Führung des Geistes gewesen sein, dass ausgerechnet diese Stelle über Christus als das erlösende Lamm des Sünders, eine sehr geeignete Stelle für die Evangeliumsverkündigung, vor dem Kämmerer aufgeschlagen war. Deshalb tat Philippus seinen Mund auf und von dieser Schrift ausgehend verkündigte er ihm das Evangelium von Jesus. Hier erkennen wir das Prinzip, dass wir bei der Verkündigung des Evangeliums die besten Abschnitte der Bibel verwenden sollten. Philippus tat seinen Mund auf und fing mit dieser Schrift an und verkündigte ihm das Evangelium von Jesus. Nicht mit einer allgemeinen religiösen Ansprache, nicht mit Randthemen oder Streitfragen, sondern von diesem Text aus, der wie ein Fenster ins Herz Gottes geöffnet ist. Hier wird sichtbar, wie Gott sein eigenes Wort ehrt. Er nimmt die klarsten Linien, in denen Christus als Lamm, als Träger der Sünde und Stifter des Friedens gezeichnet ist, und verbindet sie mit einem offenen Ohr. Jesaja 53 spricht von dem, der um unserer Übertretungen willen durchbohrt und um unserer Missetaten willen zerschlagen ist. In solchen Sätzen wird der Kern der guten Nachricht nicht erklärt, sondern geschaut. Daraus ergibt sich eine stille, aber deutliche Konsequenz: wo das Evangelium verkündigt wird, soll Christus in seiner Person und in seinem Werk den Mittelpunkt bilden. Die Schrift ist dabei nicht Schmuck, sondern Lebensquelle. Wenn der Geist uns mit solchen besten Stellen zusammenführt, ehrt er den Sohn und schafft Raum für Glauben. Es ermutigt, zu wissen, Gott lässt Suchende nicht im Dunkeln allein mit ihren Fragen, er führt sie dorthin, wo Jesus als das Lamm erscheint, und gerade dort beginnt ein neues Leben. Die Stelle der Schrift aber, die er las, war diese: er wurde wie ein Schaf zur Schlachtung geführt, und wie ein Lamm stumm ist vor seinem Scherer, so tut er seinen Mund nicht auf. Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit dieser Schrift an und verkündigte ihm das Evangelium von Jesus. Die Begegnung von Philippus mit dem Kämmerer lädt dazu ein, das Evangelium nicht als Summe religiöser Gedanken zu sehen, sondern als direkten Blick auf den leidenden und auferstandenen Christus. In einer Zeit, in der vieles Ablenkung bietet, lenkt der Geist den Weg eines suchenden Menschen genau zu den Versen, in denen Jesus als das Lamm Gottes sichtbar wird. Wer die Schrift öffnet, darf damit rechnen, dass Gott gerade durch solche Abschnitte redet, in denen das Kreuz und die Liebe Gottes unverstellt vor Augen treten. Dort, wo Christus so gesehen wird, wird das Herz getroffen, der Verstand aufgehellt und die Seele still, und der Glaube findet festen Boden. Diese Geschichte macht Mut, der Bibel neu zu vertrauen und den Blick immer wieder dorthin führen zu lassen, wo Jesus als der für uns Leidende und für uns Lebende zu erkennen ist. die Ausbreitung des Evangeliums durch die Leitung des Heiligen Geistes. Der Weg, auf den Philippus geschickt wird, wirkt auf den ersten Blick unlogisch. Statt in einer bevölkerungsreichen Stadt zu predigen, heißt es zu ihm, steh auf und geh gegen Süden auf den Weg, der von Jerusalem nach Gaza hinabführt, der ist öde. Ein einsamer, öder Weg, dort, so scheint es, geschieht wenig für das Reich Gottes. Doch gerade dort wartet ein Mensch, den Gott im Blick hat. Wenig später wird die Führung noch konkreter, der Geist aber sprach zu Philippus, tritt hinzu und schließe dich diesem Wagen an. Die Bewegung des Evangeliums entsteht hier nicht aus einem ausgearbeiteten Missionsplan, sondern aus einem Hören auf die leise, bestimmte Leitung des Geistes. Der Herr kennt nicht nur die großen Ströme der Geschichte, sondern auch die genaue Stunde, in der ein einzelner Reisender Fragen an die Schrift stellt. In 8:29 sagte der Geist zu Philippus, tritt hinzu und schließe dich diesem Wagen an. Der Geist macht hier, wie in Vers 39, 10:19, 13, 2 und 16, 6, 7, deutlich, dass die Bewegung des Herrn zur Ausbreitung seines Reiches durch die Verkündigung des Evangeliums in der Apostelgeschichte unter der Führung und Leitung des Geistes geschah und nicht durch menschliche Planung und Terminplanung. Der äthiopische Kämmerer ist kein Jude, sondern kommt aus der Linie Hams, die in 1. Mose 9 in den Schatten des Fluches gestellt ist, verflucht sei Kanaan, ein Knecht der Knechte sei er seinen Brüdern. Dass gerade ein solcher Mann, hochgestellt, gebildet, aber geistlich fern, auf dem Schauplatz der Apostelgeschichte auftaucht und das Evangelium empfängt, zeigt, wie weit der Arm Gottes reicht. Der Geist führt einen jüdischen Evangelisten von Jerusalem weg, durch Samaria hindurch bis an die Schwelle Afrikas. Die geografische Bewegung spiegelt eine geistliche Bewegung wider, aus dem begrenzten Raum Israels hinaus in die Völker, vom Fluch in die Nähe der Gnade, von der Ferne zum Leib Christi. Keine Herkunft, kein Erbe und keine Schuldgeschichte erweisen sich als unüberwindliche Grenze, wenn der Geist leitet. Das Evangelium folgt nicht den Linien menschlicher Einteilung, sondern den Spuren göttlicher Barmherzigkeit. So wird diese Wüstenszene zu einem stillen Zeugnis dafür, dass Gott weder Menschen noch Wege übersieht, sondern in seiner Souveränität neue Anfänge schafft, weit jenseits dessen, was Menschen planen könnten. Am Ende der Szene heißt es, als sie aber aus dem Wasser heraufstiegen, entrückte der Geist des Herrn den Philippus, und der Kämmerer sah ihn nicht mehr, denn er zog seinen Weg mit Freuden. Der Diener verschwindet, die Freude bleibt. Was bleibt, ist nicht der Eindruck einer starken Persönlichkeit, sondern die Wirkung des Heiligen Geistes im Innern eines Menschen, der Christus gefunden hat. So zeichnet die Geschichte eine leise, aber klare Spur, wo das Evangelium sich ausbreitet, trägt der Geist die Verantwortung, er führt Boten, öffnet Schriften, berührt Herzen und schenkt eine Freude, die nicht an sichtbare Begleiter gebunden ist. Für den Leser öffnet sich damit ein weiter Horizont, das eigene Leben mit seinen scheinbar zufälligen Wegen kann in dieser Führung wiedererkannt werden. Hinter Umwegen, verschlossenen Türen und unerwarteten Begegnungen steht ein Herr, der sein Reich baut, nicht hektisch, aber zielgewiss, nicht nach unseren Zeitplänen, aber in seiner vollkommenen Zeit. Ein Engel des Herrn aber redete zu Philippus und sprach, steh auf und geh gegen Süden auf den Weg, der von Jerusalem nach Gaza hinabführt. Der ist öde. Der Geist aber sprach zu Philippus, tritt hinzu und schließe dich diesem Wagen an. Die Geschichte von Philippus und dem Kämmerer legt nahe, die Ausbreitung des Evangeliums weniger als Ergebnis menschlicher Strategien zu betrachten, sondern als Weg des Geistes mit konkreten Menschen. Was äußerlich wie ein Abweichen vom Naheliegenden erscheint, ein Bote auf einem öden Weg, ein einzelner Wagen in der Wüste, ist in Gottes Augen ein entscheidender Schritt. Wer so auf die Führung des Geistes blickt, entdeckt im Rückblick oft, dass gerade die Umwege und scheinbaren Nebenschauplätze zu Orten der Begegnung mit Christus wurden. Das nimmt den Druck, alles selbst planen und steuern zu müssen, und stärkt das Vertrauen, dass Gottes Geist die suchenden Herzen und die bereitwilligen Zeugen zueinander führt. In dieser Perspektive bekommen auch unscheinbare Wege, stille Gespräche und kleine Gelegenheiten Gewicht. Sie können Teil eines großen, vom Geist geführten Weges sein, auf dem das Reich Gottes leise, aber beständig wächst. Die eine Taufe in Wasser und Geist, hineingestellt in Christus und seinen Leib. Wenn der Wagen des Kämmerers an ein Wasser kommt, bricht etwas ans Licht, was in ihm bereits gewachsen ist, und als sie auf der Straße dahin zogen, kamen sie an ein Wasser, und der Eunuch sagte, siehe, Wasser. Was hindert mich daran, getauft zu werden? Der Mann, der eben noch ratlos in der Schrift las, erkennt nun im Wasser die Gelegenheit, sich mit Christus zu verbinden. Offenbar hat Philippus ihm nicht nur erklärt, wer der leidende Knecht in Jesaja ist, sondern auch, wie die angemessene Antwort auf diese Gnade aussieht, Glaube an Jesus Christus und die Taufe. So steigen beide hinab in das Wasser, und er taufte ihn. Was äußerlich geschieht, ist einfach und sichtbar, was zugleich unsichtbar geschieht, erschließt das Neue Testament in einer größeren Perspektive. Die Geistestaufe bedeutet die Wirklichkeit der Vereinigung der Gläubigen mit Christus im Leben, was ihr Wesen betrifft, und in der Kraft, was die Ökonomie betrifft, während die Wassertaufe das Bekenntnis der Gläubigen zu der Wirklichkeit des Geistes ist. Beides ist nötig, und keines kann das andere ersetzen. Alle Gläubigen an Christus sollten in rechter Weise beides haben, so wie die Kinder Israels sowohl in der Wolke als auch im Meer getauft wurden, wie in 1. Korinther Kapitel 10 Vers 2 erwähnt. Vor Gott steht hinter dieser Wassertaufe eine einzige, umfassende Taufe, die zwei Seiten hat, aber untrennbar eins ist, die Taufe in Wasser und die Taufe in den Geist. Der Geist schenkt neues Leben und vereint mit Christus, das Wasser bekennt diese Wirklichkeit vor Menschen und markiert einen Abschied von der alten Lebensordnung. Paulus kann deshalb sagen, da ihr zusammen mit ihm begraben wurdet in der Taufe, in der ihr auch zusammen mit ihm auferweckt wurdet durch den Glauben an die Wirkkraft Gottes, der ihn von den Toten auferweckt hat. Wer getauft wird, wird geistlich in die Person Christi hineingenommen, in seinen Tod und seine Auferstehung. Der alte Mensch mit seiner Schuld und seiner Bindung an die Welt wird im Bild des Wassers begraben, und ein Mensch, der mit Christus verbunden ist, tritt hervor. Zugleich geschieht etwas, das über die persönliche Beziehung hinausgeht, denn wir alle sind auch in einem Geist in einen Leib hineingetauft worden, ob Juden oder Griechen, ob Sklaven oder Freie, und uns allen ist der eine Geist zu trinken gegeben worden. Die eine Taufe hat daher immer eine doppelte Richtung, hinein in Christus und hinein in den Leib Christi. So wird die Taufe des äthiopischen Kämmerers zu einem Musterfall. Ein Mann aus der Ferne, geprägt von einer belasteten Völkergeschichte, wird in Wasser getauft und empfängt zugleich Anteil an der einen Realität, in der alle Gläubigen stehen, geboren aus Wasser und Geist für das Königreich Gottes, verbunden mit dem auferstandenen Herrn und eingefügt in seinen Leib. Es bleibt nicht bei einem privaten religiösen Erlebnis, der Getaufte gehört nun zu Christus und zu seinem Volk. Dass er seinen Weg mit Freuden zieht, zeigt, wie diese Wahrheit sich im inneren Erleben niederschlägt. Die Vereinigung mit Christus und die Aufnahme in seinen Leib sind keine trockenen Lehren, sondern eine Quelle bleibender Freude. In dieser Freude klingt eine Einladung mit, die Taufe ist kein schwerer religiöser Akt, den man erfüllen muss, sondern das sichtbare Zeichen eines großen Geschenks. Gott selbst zieht den Menschen in sein Heil hinein, trennt ihn vom alten Leben und stellt ihn in die weite Gemeinschaft seines Reiches und seines Leibes. Wer das erkennt, sieht im Wasser der Taufe nicht nur ein Ritual, sondern ein Tor in ein neues, von Christus geprägtes Leben. Und als sie auf der Straße dahinzogen, kamen sie an ein Wasser, und der Eunuch sagte, siehe, Wasser. Was hindert mich daran, getauft zu werden? Und er befahl, den Wagen anzuhalten. Und sie stiegen beide in das Wasser hinab, sowohl Philippus als der Kämmerer, und er taufte ihn. Die Taufe des Kämmerers macht deutlich, wie eng Gott das äußere Zeichen und die innere Wirklichkeit miteinander verbindet. Wo ein Mensch in einfacher Klarheit auf das Evangelium von Jesus antwortet, verschränkt der dreieine Gott Wasser und Geist zu einer einzigen Bewegung seines Heils. Er trennt von der Vergangenheit, schenkt Anteil am Tod und an der Auferstehung Christi und stellt in den Leib seines Sohnes hinein. Diese Sicht nimmt der Taufe sowohl die Schwere eines bloßen Pflichtaktes als auch die Leere eines bloßen Symbols und öffnet den Blick für ihren Reichtum. Sie lädt dazu ein, das eigene Getauftsein oder die Sehnsucht danach, im Licht dieser Einheit von Wasser und Geist zu betrachten, als Geschenk, das trägt, wenn Gefühle schwanken, als Siegel, das bleibt, wenn Wege sich verändern, und als stillen, aber starken Hinweis darauf, dass unser Leben nicht mehr uns selbst gehört, sondern tief und dauerhaft mit Christus und seinem Leib verwoben ist. Herr Jesus Christus, du Lamm Gottes, das unsere Sünden getragen hat, wir preisen dich, dass dein Evangelium bis an die Enden der Erde reicht und auch in unsere Wüstenwege hineingekommen ist. Danke, dass du suchende Herzen siehst, verborgene Fragen kennst und Menschen und Situationen so führst, dass dein lebendiges Wort zur rechten Zeit trifft. Heiliger Geist, vertiefe in uns das Verständnis für das, was es bedeutet, in Christus, in seinen Tod und seine Auferstehung und in den Leib Christi hineingetauft zu sein, damit unsere Vergangenheit wirklich in deinem Licht zur Ruhe kommt und wir in der Freiheit deiner neuen Schöpfung leben. Vater, stärke das Vertrauen, dass deine Führung größer ist als unsere Pläne und dass dein Reich dort wächst, wo du uns leise leitest und dein Wort sich mit gehorsamem Glauben verbindet. Möge aus dieser Gewissheit neue Freude, neuer Mut und neue Ruhe in dir hervorkommen, damit dein Name in unserem Leben geehrt wird. Amen.